Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
Willkommen zu der Folge 280 vom Energy Digital Podcast. Das mal wieder pünktlich aufgezeichnet. Am 25.01.2024 zugeschaltet. Aus dem Homeoffice Jean-Claude Frick. Grüß dich, salut.
Salut du, hoi.
Wir haben drei Themen, wie immer, wo wir darüber diskutieren. Natürlich auch das, wo wir am Sender schon anteasert haben und schon mal so ein bisschen oberflächlich darüber geredet haben. Das werden wir ein bisschen genauer anschauen. iOS 17.3 soll endlich sicher werden. Ich habe am Sender gesagt, noch sicherer, aber endlich sicher. Das können wir schnell aufklären, was wir da damit meinen.
Genau, dann müssen wir über einen richtig fiesen einen Abzocki bei Booking.com bzw. beim Buchen via Booking.com berichten. Da hat tatsächlich auch ein Kollege von mir letztens mal schnell 350 Stutz verloren. Wie das funktioniert und auf was du musst achten, das klären wir hier im Podcast.
Und am 2. Februar, wir haben schon öfters darüber geredet, kommt sie offiziell raus, die Apple Vision Pro AR AI-Brille. Und die kann man nur in Amerika bestellen und da sind natürlich in den letzten paar Tagen, seit man es offiziell bestellen kann, schon ganz viele Menschen kreativ geworden, wie kann ich mir trotzdem so ein Ding auf Europa holen, dass das nicht so eine optimale Idee ist und man durchaus mal schnell $3,500 verballern kann, das klären wir dann ein bisschen später. Also einfach ein absolutes Don't, macht's nicht.
Genau.
Reden wir zuerst schnell über Diebstahlsicherung. Wenn wir schon zweimal von Apple reden, dort gibt es neue iOS-Updates, 17.3 und das hat ja so ein bisschen unter dem Dings Diebstahlsicherung. Stahlschutz, wo das verkauft wird.
Ja, ganz genau. Und zwar ist es so, man muss schnell überlegen, beziehungsweise wir müssen schnell darüber reden, wie es bisher war. Bisher war es so, dass du natürlich, wenn du ein iPhone hast, hast du einen PIN-Code, egal ob du Face ID oder Touch ID, das muss ja immer im Hintergrund noch ein PIN-Code sein, weil es kann ja sein, dass das Gesicht dich mal nicht erkennt. Passiert mir ab und zu, wenn ich morgen verschlafen reinschaue und dann gibst du den PIN-Code ein. So weit, so gut. Dann ist es so, wenn jemand anderes den PIN-Code kennt und dein Handy klaut, ja, der ist wahrscheinlich den meisten bewusst, ja, ist nicht so cool, da kann ich drauf, kann man Apps, kann man E-Mails lesen und so weiter. Was vielen Leuten nicht bewusst war, und ich gebe zu, mir auch nicht bis vor einem Jahr, ist, dass allein dadurch, dass du den PIN-Code weisst und natürlich Zugriff hast auf das Handy, kannst du auch die iCloud, das iCloud-Passwort verändern. Also das heisst, wenn ich die PIN weiss und dein Handy schnell klauen, dann kann ich nicht nur auf deinem Handy rumgusseln, sondern ich kann deine iCloud, das Passwort dahingehend verändern und auch die E-Mail-Adresse, by the way, dass du gar nicht mehr reinkommst. Das heisst, wenn du daheim merkst, oh shit, ich habe das Handy liegen und irgendjemand hat es mitgenommen, dann kommst du auch bei deinem Mac nicht mehr, deine iCloud, bei deinem iPad nicht mehr. Du bist sozusagen so ein bisschen aus der digitalen Welt von Apple ausgeschlossen. Und das ist etwas, das in den USA vor allem ungefähr vor einem Jahr jetzt einen grossen Artikel gegeben, der Washington Post, und andere sind dann darauf aufgesprungen. Das war ein gröbes Problem gewesen, wo ganz viele Leute in der U-Bahn oder so zum Beispiel, da hat es wirklich Leute gegeben, die haben nichts anderes gemacht, sogar zum Teil mit Minikameras, als die Leute gefilmt dabei, wie sie mal den PIN-Code eingeben. Aber wie gesagt, so einmal am Tag musst du ihn meistens eingeben, weil es nicht funktioniert oder der Finger ist feucht oder so. Und dann haben sie die Leute dabei beobachtet, dann hat es andere Leute gegeben, die denen das Handy geklaut haben. Und dann eben haben sie sich quasi über die digitale Identität hergemacht. Und jetzt, iOS 17.3, führt eigentlich nur etwas Kleines ein. Und zwar, wenn du den PIN-Code weisst, ja, okay, bist immer noch im Handy, kannst immer noch rumgusseln, aber wenn du näher iCloud-Passwort ändern, muss noch einmal Face-ID oder Touch-ID, je nachdem, was du für ein Gerät hast, wie alt das ist, noch einmal zum Zug kommen. Das heisst, der böse Bub kennt zwar die PIN, hat zwar dein Handy, ja, er hat definitiv nicht das gleiche Gesicht wie du. Das heisst, er kann dich nur aus deinem digitalen Leben aussperren. Er hat zwar das Gerät geklaut, aber er kann nicht mehr alles andere machen. Und das kommt jetzt mit iOS 17.3 zum Zug. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich wechsle viermal am Tag mein Passwort, das ist eigentlich nicht gäbig, wenn ich da gehen muss in die Kamera schauen. Dann ist es so, daheim macht es nicht und auf der Arbeit auch nicht. Also das iPhone weiss ja, wo bist du daheim, das hat mir ja hingelegt, Privatadresse, auch die Arbeitsadresse. Und anhand von dem sagt, ja gut, das sind quasi an Orten, da fühlst du dich sicher, da ist es okay. Aber wenn du unterwegs bist und eben so eine Änderung an deinem Account vornehmen willst, dann funktioniert das jetzt nur mit dem zusätzlichen Schutz von der Authentifizierung. Und ganz ehrlich, ich habe das iPhone schon seit es geht eigentlich. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie eh so.
Ja, ich finde voll auch.
Das ist ja klar. Also, sorry, ich kann nicht, viele Leute haben nur einen vierfachen PIN-Code, irgendeinen Dödel-Code, von fast jeder weiss. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass der Code so krass wichtig und mächtig ist. Und jetzt ist es ein bisschen weniger.
Ja, also das bin ich mir im Fall auch nicht bewusst gewesen, dass man wirklich ein iCloud-Passwort kann ändern. Ja. Und das bringt einem halt auch wieder zum Gedanken, zum selber merken. Shit, stell dir mal vor, mich beschließt jemand aus meinem eigenen iCloud-Account aus. Das ist ein riesen Problem, weil er kann mir natürlich, oder sie, natürlich auch da gendern, oder? Nein, aber die bösen Buben und Mädchen können natürlich dann mich teilweise auch vom Mac aussperren, zum Beispiel. Ja, sie können natürlich per iCloud, sofern man das eingestellt hat auf dem OS X, dass man dort kann das Passwort ändern kann. Also rein theoretisch, wenn ich am Jean-Claude seinen iCloud-Account habe, kann ich dich von deinem Computer aussperren und kann dir dein Passwort ändern, oder? Und dann dementsprechend ist natürlich die Masche simpel, oder? So zum sagen, hey, schau, wenn du dein Zeug wieder willst, deine digitale Identität, spannend wäre es natürlich...
Ja, shoppen, oder? Ja. Das sind ja hingeleitete Zahlungsmethoden, also je nachdem könntest du dir eine App shoppen, könntest du irgendwelche In-App-Käufe machen und. Also die können dir schon auch Geld ausgeben mit deinem Ding.
Die Frage ist, komm ich es wieder zurück über? Weißt du, das ist das, wo ich mich... Ja. Hat es dort einen Fall gegeben oder gibt es einen Fall, wo irgendjemand gesagt hat, meine iCloud ist geklaut, dass du das von Apple irgendwie wieder zurückbekommst?
Ja, Apple hat dann, also dann, das war vor einem Jahr, wo es wirklich auch in den Medien ziemlich einen Shitstorm hat gegeben, in den USA, weil die Funktion quasi unsicher ist, hat einfach immer gesagt, hey, schau, du darfst einfach die PIN nicht rausgeben, Punkt. Oder? Das war dann ihre Argumentation gewesen. Und Sicherheitsleute sind sich sicher gewesen und gesagt, das kann nicht sein, da wird Apple etwas müssen ändern, irgendein zweiter Layer braucht es. Konkurrenz hat das schon lange, ich kann meinen Google-Account nicht ändern, nur dadurch, dass ich das Passwort vom Handy weiss. Und ja, da hat jetzt Apple sozusagen nachgezogen. Übrigens, was noch witzig ist, und die Zeit haben wir hier im Podcast, da können wir ein bisschen verstärkt auf Sachen eingehen, vertieft. Gerade, wo das ist bekannt geworden, dass iOS 17.3 das Problem quasi entschärft, sage ich mal, bin ich über etwas gestolpert. Und zwar eine Freundin oder eine Kollegin von mir, deren ihre Mutter Anfang 80 hat ein iPad und hat den iCloud-Account nicht mehr gewusst. Und hat darum sich aus irgendeinem dummen, warum auch immer, hat sie sich aus ihrem Apple-Account, also aus ihrem App-Store-Account ausgeloggt. Sie hat keine Apps mehr runterladen können, oder? Weil dann musst du ja wieder mit den iCloud-Credentials einloggen. Und dann war es so, die hat dem Support angerufen. Und der Support hat gesagt, ja, du hast ja PIN-Code drauf, gib den einfach ein und dann kannst du es ändern, nur mit dem PIN-Code. Und dann ist mir bewusst worden, aha, das ist wahrscheinlich ursprünglich von Apple, nicht unbedingt einfach gewesen, dass sie nicht daran gedacht.
Es ist nicht ein Fehler, sondern es ist, it's not a bug, it's a feature.
Genau, quasi, sondern für die User, und seien wir ehrlich, Apple macht nichts für Geeks und Nerds wie uns, sondern das machen sie für Otto-normalsten Nutzer, oder, die keine Ahnung haben von Technik. Für dich kann das natürlich ein Vorteil sein, weil es ist ein bisschen einfacher. Es gibt ein weniger Support-Anrufe, wenn sie nicht mehr in ihren Account reinkommen, oder? Aber nichtsdestotrotz hat Apple jetzt gemerkt, so ist es eben dann gerade ein bisschen zu fest offen und jetzt gehen sie da quasi noch so einen Schritt zurück.
Ich weiss, ich hatte das ja auch mal gehabt. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, das war ganz am Anfang mit meinem iPhone 10 mit Face ID und so weiter, irgendwie wollen bluffen, schau, du brauchst keinen PIN-Code mehr und bla 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 bla. Und die Leute glauben es nicht, dass es nur mit dem Gesicht funktioniert und nicht mit dem Fotos und allem. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, so ein Jux mal irgendwie meinen PIN-Code ändert, da unten bei einem Bierli und so. Und dann das natürlich vergessen, dass ich das geändert habe. Und irgendwann mal habe ich mein Handy quasi wie geschrottet, oder? Dass ich einfach nicht mehr reingekommen bin, oder? Weil auch damals, ich weiss jetzt nicht, wie das heute ist, aber auch damals war es halt schon gewesen, dass nach einer gewissen Zeit sagt das iPhone, hey, look, Face ID, alles gut, aber du musst jetzt noch da einen PIN eingeben, sonst kommst du nicht mehr hin. Und dann habe ich mich auch müssen mit Ausweis und weiss ich was bei Apple identifizieren, von wegen, hey, das bin ich, das ist mein Gerät, da ist Quittung und so weiter und so fort, oder?
Also das ist, ich könnte gar nicht mit einem Testgerät von Apple, ich wäre recht aufgeschmissen.
Genau, also eben dort hast du ein anderes Problem. Aber eben, du sagst es richtig, es kommt halt immer ein bisschen drauf an.
Oder?
Ja, weil, aber eben, es gibt ja so viele die Fälle, die dich so nervt. Wir haben vorher jetzt gerade, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, jetzt gerade über die ganzen Spesentool und den Scheiß geredet, oder? Wo wir auch bei uns im Geschäft, oder? Wir haben für jeden Dreck jetzt ein eigenes Tool und ja, für jedes Scheiß Tool brauchst du wieder einen neuen Identifikator-Dings und wenn du mal das Handy wechselst, funktioniert das natürlich alles nicht mehr. Und dann wieder von Anfang an. Ich meine, das sind alles Security Reasons, oder? Der Grund, warum man das macht, ist schon klar. Aber das ist dann wirklich der Moment, wo du einfach findest, so, hey, jetzt ist im Fall mal gut. Weil jetzt bin selbst ich als sag jetzt mal, Technik-Geek irgendwann mal so überfordert, weil ich finde, ja, Alter, was willst du denn?
Weil das muss man sich wirklich bewusst machen. Also Security, Sicherheit, wirklich im weitesten Sinn. Sicherheit ist ja immer eine Einschränkung. Ja, es ist halt der hohe PIN-Code, seien wir ehrlich. Wenn ich den nicht bräuchte, wäre es ja viel cooler, oder? Ich schaue einfach, ich mache das Handy auf, zack, es ist ja da, oder? Und Sicherheit ist quasi immer eine Einschränkung und eine gewisse Verkomplizierung. Und ja, wir alle wissen, in der heutigen Zeit, es braucht Sicherheit, es wird immer wichtiger, es wird immer schlimmer, oder? Die bösen Buben rüsten ja auf. Aber letztendlich ist es einfach nicht convenient. Und Apple versucht natürlich gerade da ganz stark so den Mittelweg zwischen, ja, okay, es muss schon sicher sein, weil das fliegt dann sonst ja auf Füße. Es darf aber auch nicht so sicher sein, dass die herausfinden, ah, das iPhone ist schon immer kompliziert zu bedienen. Und das ist wirklich eine Gratwanderung. Und ich glaube,
aber teilweise,
jetzt sind sie so ein bisschen zurückgekommen.
Teilweise finde ich eben auch, es ist aktive Rückschritt. Oder auch bei dem ganzen Zeug und bei irgendwelchen Logins und irgendwelchem Scheiß, wo du einfach irgendwann mal denkst, so, hey Freunde, jetzt ist dann aber wie so ein bisschen, jetzt machen das so kompliziert, dass es einfach niemand mehr machen will.
Ja,
oder?
Du bist ja auch der Erste, der jammert, wenn der eine die Account klaut.
Ja, natürlich. Aber eben, ich sage jetzt, weißt du, Beispiel so, wir haben es vorher gesagt, oder beim Spesentool, dort ist es wahrscheinlich bewusst so gemacht, hauptsächlich kompliziert, ja, dass der Jean-Claude sagt, ja komm, scheiß auf die 20 Stutz.
Genau, das ist so kompliziert, dass sie davon ausgehen, erfasst ist eh keine Spesen. Und ich gebe zu, hier öffentlich, ich mache es so nicht. Genau wegen diesem Tool. Ja. Von dem her spart meine Firma quasi Geld.
Eben, und ich sage, weißt du, in dem Moment, jetzt müssen wir mal noch schauen, mit dem Passcode wird ja einiges ein bisschen ändern und so. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass in Zukunft wird das wieder besser werden. Und ich finde einfach so, hey, bei all diesen Tools würde ich im Fall am liebsten, du kannst es ja mit AI und so, ich kann mir rechnen, ich habe meinen Pass mit meinem Gesicht gleichzeitig in eine Kamera rein, mehr identifizieren, dass ich es bin, kann ich nicht, oder? Und was mich dann halt eben nervt, ist, dass es dann so kompliziert ist, eben die eine App greift auf die andere App und die muss das und das verifizieren und weiss ich was. Und dann hast du eben irgendwie mal ein Update nicht gemacht, dann musst du irgendwie 4 Updates da machen, dann musst du dort wieder einloggen und dann musst du natürlich ein 15-stelliges Passwort nehmen, wo du aber nicht wieder irgendwie die letzten 15, die du hast, darfst nicht. Das ist so herzlich mein Passwort. Und dann hast du eben das Problem, dass ich eben finde, mit all dem Zeug wird es natürlich für die Firmen selber, so können sie sagen, es wird sicherer, aber es wird unsicher, weil sonst die Leute wieder anfangen, wie früher aufs EC-Kärtchen ihre PIN hinein drauf zu schreiben.
Ja, genau.
Oder? Und genau das ist das, was auch passiert.
Zum Beispiel
oder?
Passwort, oder? Das kennen ja viele aus der IT von ihrer Firma, je nachdem. Früher war es ja so, quasi alle drei Wochen dran, eins pro Monat das Passwort ändern, oder? Klingt ja mega sicher, cool, du hast 12 Passwörter pro Jahr. Aber zu was führt das selbst bei mir? Ja, logisch, mache ich mit irgendeinem blöden System, denke ich mir aus, mit einem Monat hinten dran oder so, weil das kann sich ja kein Mensch merken, oder? Und da gibt es inzwischen genug Studien, die bewiesen haben, nein, das bringt nichts, das kann eben Passwort ändern, das macht das nächste Passwort eigentlich immer weniger sicher ist als das erste.
Ja,
darum lieber ein ist es mega, mega, mega gut und dann könnt ihr das aber auch lange genug nutzen, das weiss man inzwischen, oder?
Ja,
und da ist man auch wieder ein bisschen davon abgekommen, oder?
Und das finde ich eben nicht schlecht, wenn man eben dort dann halt auch, weißt, so, vor allem auch das, weißt, es gibt so gewisse Sachen, die ich wie finde, so, hey, es muss im Fall jetzt nicht gesichert sein wie Fort Knox. Wenn jetzt irgendjemand sieht, dass ich jetzt die Bratwurst für 6,50 auf die Spesen genommen habe, das ist für mich völlig okay, wenn das die Leute wissen. Es ist okay, weißt, ich finde, mein Account für irgendwie, keine Ahnung, meine Lohnabrechnung, ja, das muss jetzt nicht jeder Mensch sehen. Ja, das ist okay, nicht, oder?
Genau.
Aber eben, ich...
Ich musste husten, wo du von Bratwurst redest.
Gut an dieser Stelle. Nein, aber eben dort, also ich sage, es ist natürlich ein Vorteil jetzt in dem Fall, mal schauen, ob das dann wirklich so funktioniert. Und eben, mich nimmt es mal ein Wunder, wie sich das wirklich situiert, wenn du jetzt irgendwo im Ausland bist, weil eben es misst, ja, bist du an einer Comfortzone. Und dort musst du weniger machen, ob dann in dem Moment...
Du genau immer noch wie vorher nur mit dem PIN-Code quasi deine iCloud ändern, aber wenn du eben nicht daheim oder beim Geschäft bist, musst du eben dann noch quasi in die Kamera schauen.
Vielleicht in der Ferien könnte das ein Problem werden. Das werden wir beobachten und das ist was für ein Zufall, eine grossartige Überleitung zu unserem zweiten Thema. Es geht um Fake-Mails von Booking.com. Ich gehe jetzt mal davon aus und würde jetzt mal behaupten, dass wahrscheinlich etwa 90% von den Menschen da in diesem Podcast sich schon Ferien bucht haben über Booking.com. Ich gehöre da an vorderster Front mit dazu. Ich finde es, ganz ehrlich, ein super Dienst. Ich habe noch sehr, sehr, sehr wenig schlechte Erfahrungen gemacht damit. Also wirklich, da habe ich schon ganz andere Geschichten gehört von, weiss ich was für alle Portale, wie sie immer heissen und Supidupi sind und so. Aber ich habe jetzt auch noch nie eine Buchung gemacht und bin dann im Hotel hineingestanden und gesagt, wir wissen von nichts und so weiter und so fort. Was einfach dort halt muss schauen, ist natürlich, dass es einfach zu 99% aus Marketingmaschen besteht. Also, ganz 400.000 Leute schauen genau das Zimmer an dem Datum an, was du willst und so. Das kommt alles ein bisschen dazu. Aber, wenn man so die Marketing-Tricks kennt, dann ist das cool. Übrigens, kleine Klammer, tönt immer, wenn ihr jetzt Booking.com sucht euch ein Hotel, tönt das schön am Desktop, wo ihr mehr Platz habt, suchen. Buchen aber über das Handy, dort haben wir immer noch einen Mobile-Bonus drauf. Und das ist noch so ein kleiner Tipp am Rand. Auf das wollen wir aber nicht raus, sondern auf die bösen Buben und Mädchen. Wir kommen wieder ins gleiche Ding rein, wo dich jetzt beschissen mit Fake-Mails.
Ja, ganz genau. Und zwar ist es so, du bestellst etwas bei Booking, völlig normal, ganz easy peasy. Und dann ist es ja, je nachdem, es kommt immer darauf an, was du wo bestellst, ist es dann auch so, dass du zum Beispiel beim Hotel dann noch schnell deine Kreditkartendaten kannst eingeben. Das ist quasi schon alles erledigt, oder? Und dann ist es so, dass Leute wirklich die buchen und er vielleicht am nächsten Tag oder so, es muss nicht einmal unmittelbar danach sein, kommt ja das Mail vom Hotel, der sagt, hey, okay, super cool, aber jetzt tu noch schnell hier deine Daten hinlegen. Gleichzeitig bekommen sie ein WhatsApp mit Namen, mit Datum, mit Hotel, der schreibt, hey, übrigens, bla bla, wir haben dir das da geschickt. Coole Sache, würdest du es bitte noch ausfüllen? Die Leute klicken auf den Link, das ist schon gefährlich. Machen das und stellen dann irgendwann fest, hä, komisch, wieso kommt jetzt am nächsten Tag das Mail nochmal von diesem Hotel? Ich habe es doch schon gemacht. Und dann merken sie, okay, das war ja gar nicht das Hotel gewesen. Das war klassisch Phishing gewesen und ich habe jetzt quasi meine Kreditkartendaten irgendwo anders angegeben und zack, sie rund Stutz weg. Ein Kollege von mir passiert, einer, der durchaus, also er ist jetzt nicht der Mega-Digital-Freak, das sicher nicht, aber er ist jetzt eben eigentlich sich gewöhnt, vor allem er reist sehr viel, er ist sich gewöhnt, das mit Booking und so. Und inzwischen haben so die Medien aufgegriffen, und das ist schon seit ein paar Wochen, vor allem in Europa, offensichtlich passiert. Man hat Booking gefragt, so nach dem Motto, du, seid ihr geklaut? Also seid ihr gehackt worden? Weil das Verreckte dran ist, das Mail, das da kommt, das hat alle Infos. Das weiss, dass du in diesem Hotel, dir da, also Informationen, wo du ja denkst, ja, aber das weiss ja sonst niemand. Also es kann ja nur das Hotel sein, oder? Ja, ich habe dort gerade gebucht. Und Booking sagt natürlich, nein, wir sind nicht gehackt worden. Es ist offensichtlich eher so, dass quasi die gewissen Anbieter, also Hotelketten oder eben irgendwelche Ferienwohnungen, dass die, sei es gehackt, sei es via Social Engineering, also dass die auf jeden Fall den Zugriff, den du ja hast, wenn du selber etwas vermietest, dann hast du eine andere Art Zugriff auf Booking, dann bist du ein Anbieter, oder? Dass der Zugriff sozusagen kompromittiert ist, ich sage es mal so. Und dann können durch die bösen Buben sehen gerade, ey, der Wanne bucht jetzt schon wieder auf den Malediven 12 Wochen, zack, und dann schicken sie dir die Infos und weil es halt alle Infos drin hat, die du auch gerade jetzt gemacht hast, gehst du davon aus, ja, alles safe, oder? Mhm. Also wirklich noch fies.
Das ist definitiv fies. Aber wenn ich 12 Wochen mal Malediven buche, dann schicke ich dir definitiv die Rechnung, weil das wird definitiv over budget sein. Aber dort finde ich, also mir ist das persönlich jetzt noch nie passiert, aber ich bin dort eher grundsätzlich sehr skeptisch. Also auch das. Also ich würde dort grundsätzlich immer empfehlen, so oder so, auch nicht, wenn das Hotel schreibt, irgendwelche externe Daten angeben. Weil es ist dein Buchungspartner. Also bei Booking.com braucht es nicht. Entweder hast du über Booking das so bucht, dass du Booking zahlst und sie geben das Geld weiter. Oder es steht darauf, dass du im Hotel zahlst. Es gibt so ein bisschen den Mittelweg, dass gewisse Hotels sich melden und sagen, hey, Achtung, du müsstest da jetzt noch irgendwie Vorzahlung und weiss ich was leisten. Mhm. Und dort bin ich schon mal skeptisch. Das habe ich auch schon gehabt. Und dort habe ich dann aber wirklich gut recherchiert. Das heisst, ich habe dann das Mail nicht von Booking genommen, sondern ich habe am Hotel direkt an die Rezeption über die Webseite vom Hotel selber geschrieben und gesagt, hey, sind ihr das? Habt ihr da bla bla bla, oder? Und schon, mich dann gleichzeitig auch noch beschwert und gefunden, was soll jetzt der Scheiß, oder? Weil das ist genau so eine Sache, die ich finde, das wäre für mich ein Punkt, um zu sagen, nein, das Hotel komme ich nicht. Weil entweder schreibe das vorher an, dass ich muss irgendwie 1'000 Franken anzahlen oder was weiß ich, oder? Wenn ihr die Policy habt im Hotel, ist voll okay. Wenn ihr offenbar so viel Storno habt und Zeug und Sachen, alles gut. Das ist für das Hotel auch nicht ganz einfach, dass einfach alle jetzt finden, ich buche mal 12 Zimmer auf Booking, schau mal, will ich da sein, stornieren und so. Aber einfach dort finde ich halt einfach, es muss vorher genannt sein. Es muss klar drin sein, hey, Achtung, es gibt dann so und so, der 1'000er musst du anzahlen und so weiter. Und dann ist es okay, also wenn das schon von Anfang an steht, dann kann man dem auch wirklich vertrauen. Aber eben, ich würde dann einfach grundsätzlich nie irgendetwas zahlen, außer dann nochmal wirklich direkt beim Hotel anfragen. Also nicht, auch nicht über Google oder Booking-Link auftun, sondern direkt das Hotel eingeben in der Browserliste und dann denen ein Mail schreiben oder im Optimalfall schnell anrufen. Weil wenn es dort dann heisst, ja, okay, das ist bei allen so, bla 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 bla, dann kann man das natürlich auch so machen und vor allem halt das Zeug auch behalten, oder? Weil nicht, dass er nachher irgendwo dann auf der Malediven hockt und irgendeiner findet so, ja, musst jetzt noch 8'000 Dollar zahlen? Wieso? Ich habe schon zwei. Nein, also bei uns nicht. Ja, also dort genau wirklich, Punkt, wirklich aufpassen und halt eben lieber so Anbieter dementsprechend. Also ja, ich sage halt einfach, gebt nie Geld aus, wo ihr auch nicht 100% sicher sind, dass es stimmt.
Ja, das ist genau der Punkt. Und darum einfach, weil das, ich habe das jetzt eben auch gelesen, es kommt langsam mit Medien in die Maschen. Und eben ein Kollege von mir war wirklich auch noch betroffen gewesen. Und ich habe, ganz ehrlich, wo der mir das erzählt hat, habe ich zuerst gesagt, es kann ja nicht sein. Habe ich wirklich gesagt, es kann nicht sein. Weil, Weißt du, er hat ja das Mail bekommen, das hat ja genau so ausgesehen, mit allen Infos, oder? Ja. Da dachte ich, ja, aber ist ja nicht möglich. Ich meine, sorry, oder? So eine gute Art Phishing. Aber eben, offensichtlich, wenn natürlich der Anbieter irgendwo kompromittiert wird, kann es eben schon sein.
Ja, eben, die Lücke kann auf der anderen Seite vom Tunnel sein, oder? Es muss nicht nur das sein, sondern halt auch die anderen, weil die kommen ja deine Infos auch über, oder?
Ja.
Die haben ja auch alles. Und das ist so ein bisschen der Punkt.
Und das ist offensichtlich das, was passiert, oder?
Ja, also eben, ich sage eigentlich, wenn all die bösen Buben und Mädchen würden in der Sicherheitsindustrie arbeiten, dann könnten wir uns das Zeug alles sparen, weil ich habe das Gefühl, die sind huere kreativ. Also weißt, auf diese Ideen, auch das mit dem PIN-Code, wo du vorher gesagt hast, oder in der U-Bahn schaut der einen über die Schulter, der andere hinten durch ein Cloud-Gerät. Auf
diese Idee musst du
auf die Idee kommen, musst du zuerst mal kommen, oder? Und ich frage mich dann halt einfach dort, eben, ich meine, mit wie viel Masse musst du das machen, dass sich das lohnt, oder? Also weißt du, wie viel von diesen Anbietern musst du quasi hacken, finde ich immer ein bisschen übertrieben, weil ich finde, hacken ist, ja, man sagt zu allem irgendwie hacken, weil Phishing ist für mich nicht ein Hack.
Genau, oder? Ist der falsche Ausdruck.
Oder? Ja, also einfach Phishing, weil irgendjemand zu dumm ist, um seine Daten angeben, oder? Und das ist so ein der Punkt, wo ich sage, hey, das eben, ein gewisser Aufwand darf schon fast ein bisschen belohnt werden, sage ich einmal dort. Aber eben, tönt einfach wirklich, sind vorsichtig und zahlen einfach nie, wo ihr euch nicht ganz sicher sind, sondern tönt euch immer direkt beim Anbieter oder bei Booking abklären, auch dort. Ja. Die Antwort in der Regel, und das muss man wirklich sagen, von den Reiseanbieterplattformen in der Regel eigentlich recht schnell, dort nochmal schnell nachfragen, so, hey, ich habe das Mail bekommen, weil, auch wenn ihr eure Ferien bucht, ich sage eben, vor allem bei so Vorauszahlungen und so Zeug, entweder habt ihr es direkt bei Booking gezahlt oder ihr müsst es irgendwie 10, 15 Tage maximal vor dem Ding zahlen. Also nicht gerade direkt nach der Buchung, oder? Weil das ist natürlich das, was wir ausnutzen, oder? Aber wenn so etwas kommt, dann grundsätzlich mal Alarmglocken läuten und dann mal nachfragen, so, hey, ich habe das Mail bekommen, ist das wirklich von euch? Muss man das so machen und so weiter und so fort. Sich einfach doppelt absichern, bevor man zahlt. Und doppelt absichern hätten sich sicher auch zwei, drei IT-Influencer aus Europa sollen, die sich jetzt schon die Vision Pro bestellt haben. Was für Überleitungen wir heute haben. Unglaublich.
Ja, krass, genau. Also, es geht darum, die Wüstzeit, letztem Freitag, am 19. Januar, kann man die Vision Pro in den USA bestellen, also vorbestellen. Und nächsten Freitag, am 2. Februar, wird sie dann ausgeliefert. In den USA. So. Jetzt ist natürlich klar, dass ganz viel gefunden haben, weisst du was, nichts da, nur USA, ich will die. Und ich gehe sie dir halt holen. Also es gibt wirklich diverse, ich kenne selber ein paar von denen und natürlich auch vor allem die ganzen YouTuber und die Tech-YouTuber, die grossen, für die ist das natürlich wichtig und Gold und dann organisieren sich die halt eine. Es ist nicht so, dass das nicht möglich ist und die jetzt bestellt haben, werden es wahrscheinlich schon irgendwo herbringen. Aber inzwischen weiss man, was es braucht und vor allem, was eben dann nicht funktioniert als Europäer. Und darum denke ich mir noch wichtig, dass man das mal so ein bisschen, ich sage mal, hier präsentiert. Und das so im Sinn von, ja, es würde sich auch nicht lohnen. Wir diskutieren am Schluss darüber, ob wir uns auch eine bestellt haben. Zuerst einmal, damit die Vision Pro, die du in den USA gehst, holen, die du gemütlich auf deinem Sitz im Flugzeug wieder nach Europa zurückbringst, damit die überhaupt funktioniert, braucht es eine US-Apple-ID. Das ist jetzt nicht eine Riesenhürde. Ich meine, jeder kann das machen mit VPN und irgendeine Adresse aussuchen. Ich habe schon seit 10 Jahren eine US-Apple-ID. Ganz einfach darum, weil ich manchmal Apps runterladen will, was es bei uns einfach nicht gibt im Store. Das ist, sage ich mal, okay. Aber wenn du jetzt nicht weißt, wie, dann stolperst du dort schon mal her, oder? Dann ist es so, wenn du Brillenträger bist, ungefähr 50% der Menschheit über 40 hat eine Brille, unter anderem leider auch ich, dann ist es so, du kannst ja bei der Vision Pro keine Brille anhaben. Also bei anderen ARVR-Brillen geht das, zwar ein bisschen murksig, aber es funktioniert. Bei Vision Pro nicht, das heisst, du brauchst angepasste Linsen. Die gibt es von Zeiss, ist nicht einmal so teuer, sie sind magnetisch, kannst so drei Plappen nehmen quasi. Also eigentlich für mich zum Beispiel ein Must-Have, weil sonst sehe ich ja nur unscharf und dann sind wir ehrlich uncool, oder? Diese Linse, die bekommst du aber nur, wenn du mit einem US-Rezept daherkommst. Das heisst, ich kann hier nicht mein Vielmann Augentest mitnehmen, sondern es muss US. Und das heisst, alle die Influencer, die sie jetzt bestellt,
müssen noch einen Augentest machen.
Ohne die Linse. Ja, oder du musst in den USA in der Apotheke einen Augentest machen. Das könnte auch sein, oder? Aber also das verkompliziert finde ich dann schon noch mal grad ziemlich, oder? Gut, kannst du sagen, okay, ich sehe gut, ich brauche es sowieso nicht, who cares. Dann, das Nächste. Das Ding hat außerhalb der USA keine Garantie. Ich meine, das ganz ehrlich, das erinnert mich so an die 90er Jahre. Ich, als ich ein Gimmeler war, habe ich Macs importiert. Ich war der reichste Gimmeler auf dem Platz Bern. Ich habe Macs importiert, weil die in den USA nur ein Drittel vom Preis kostet als in der Schweiz. Dann hat es noch keine grossen Händler gegeben und nichts. Das war wirklich noch wilder Westen gewesen. Da hat es auch keine Garantie gegeben, wo Apple einfach gesagt hat, der kommt nicht aus der Schweiz. Also, Puff gibt es keine Garantie, oder? Inzwischen sind wir uns das natürlich nicht mehr gewöhnt. Ich kann ein iPhone in Phuket im Apple Store flicken, falls es dort einen hat. Überhaupt kein Problem. Wer das Garantie hat, zählt das weltweit. Das ist bei den meisten Apple-Geräten so. Aber die Vision Pro hat nur mit den USA Garantie. Das heisst, wenn dein tolle, mega geile 4K OLED auf dem linken Auge irgendwie spinnt, ja, dann fliegst du entweder nochmal auf New York oder du hast einfach Pech gehabt. Ne? Und das Letzte, was jetzt langsam rauskommt, es gibt inzwischen schon erste Informationen, ja, wie das, also wie kommt das zu dir? Oder wenn du in den Apple Store gehst, was geben sie dir da? Geben sie dir da so die üblichen, der Apple Plastiksack oder nicht? Und offensichtlich bekommst du einen riesigen Karton. Und mit riesig meine ich so, der passt nicht auf ein Flugzeug sitzen neben dir. Also irgendwie ist das offensichtlich mega special verpackt. Klar, das ist jetzt auch kein Hindernis. Schmeißt den Karton fort, nimmst du raus, gehst in den Rucksack. Aber das wird ja einen Grund haben. Das macht die Apple wahrscheinlich nicht, weil sie gerne riesige Kartons durch die Welt schiffen. Das kostet sie ja, oder? Also, das Ding ist auch ein bisschen empfindlich, sage ich jetzt mal, oder? Darum machen sie einen grossen Karton, damit es wirklich safe ist. Und wenn du es eben online bestellst, kommt es in einem grossen Karton und ist sicher. Also, auch dort musst du dir überlegen, den packe ich dann raus, ich packe es um, ich tue es eben kleiner packen und, also, du siehst, das finde ich, sind alles so ein bisschen Showstopper.
Ja, aber die Hürden macht man ja aus einem Grund. Also weißt, ich sage es jetzt mal so, das ist ja, jetzt nicht klar. Einfach... eben, ich sage, bei Apple passiert jetzt definitiv sehr, sehr wenig einfach nur Zufall.
Nein, oder?
Und dementsprechend geht es ja darum, zum diesen Menschen, die jetzt wirklich finden, ich will jetzt da einen Parallelimport machen, denen das Leben ein bisschen schwer zu machen, zum ja, halt einfach sich abzusichern und zu sagen, Freunde, schau, es gibt es bei euch noch nicht, das hat einen Grund, warum dass sie nur in den USA ist. Ich nehme an, ja, einer der grossen Gründe wird sicher auch sein, weil sie halt einfach auch die Stückzahlen nicht abschätzen können. Also ja, logisch, sie wollen klar, halt einfach nicht Schlagzeilen lesen, ja, jetzt wollen alle so einen Apple Pro und Apple kann nicht liefern.
Und die werden jetzt nicht Lieferzeit, da, das ist sehr uncool. Ja.
Die werden weisen, wie viel hergestellt haben. Und das Zeug, das kostet ja in der Herstellung viel. Also eben ein Produkt, das 3'500 Dollar kostet in der Grundkonfiguration und bringst du, glaube ich, bis zu einem Tera, bringst es, glaube ich, bis fast 4'000 Dollar
rauf. 4'000, ja, genau.
Also ich meine, das hat natürlich schon einen Grund, dass die jetzt nicht einfach sagen, wir produzieren jetzt mal 10 Millionen und hoffen, dass die Leute das kaufen, oder? Und das sind alles so ein bisschen die Geschichten, wo ich wie finde, so, hey, wenn du jetzt schon den ganzen Aufwand machst, dann hast du es ein bisschen verdient. Dann musst du wirklich auch durch die Dinge durch und so. Weil eben, weißt, ich finde auch das, natürlich geht es jetzt grosse Rennen in Europa los, welchen YouTuber zeigt es als erstes.
Ja,
auf
logisch.
Deutsch und so weiter. Was ich aber auch natürlich irgendwie ein bisschen dämlich finde, weil MKBHD und all die grossen YouTuber, die werden es ja sowieso schon haben. Also ist jetzt nicht so,
ja,
dass du...
Ja, aber da muss ich dir widersprechen. Da muss ich dir aber alles machen, von einem deutschsprachigen Podcast widersprechen.
Darfst du nachher sagen, was meinst du? Was ich damit meine ist, dass die Visualisierung von dem Gerät ist so extrem schwierig, dass selbst ja Apple sich nicht mal Mühe gemacht hat, um irgendwelche neuen Content zu machen. Das haben wir letzte oder vorletzte Woche besprochen. Oder ja, dass all die Sachen, die du siehst, auch jetzt alle YouTuber, die neuesten Leaks, Apple Vision Pro, sind alles der gleiche Footage, weil es halt hure schwierig ist, um etwas, wo du auf dem Auge drehst, quasi auf der Nase, um das in einem Video zu darstellen.
Ja, oder? Vor allem, weil es 3D ist, oder? Es gibt ja offensichtlich einen Modus, wo du schon auf deinem iPhone quasi kannst mitschneiden, was du siehst in der Brille, oder? Aber das ist natürlich nicht flat. Das ist nicht das Immersive, das du hast bei so einer Brille, oder? Und das macht es halt extrem schwierig. Das andere, was ich nur mal sagen wollte, wegen dem Need von deutschsprachigen Videos, oder? Wir sind uns ja völlig gewöhnt, ich weiß nicht, was bei dir ist, ich schaue bei 80% englischsprachige Videos. Und du weißt, ich bin YouTube-süchtig, ich schaue nichts anderes, aber für YouTube, oder? Aber es gibt schon viele Leute, das höre ich immer wieder, und das ist überhaupt nicht ein Vorwurf, im Gegenteil, aber einfach, wir müssen uns das bewusst sein, die eben extrem froh sind, wenn einer dir das auf Deutsch erklärt. Es gibt ganz viele, die sagen, ja, ich habe schon von dem MKBHD gehört, ich finde, der ist wahrscheinlich mega spannend, aber sorry, ich verstehe einfach die Hälfte nicht, oder? Darum zu rennen, dass auch die Deutschen da mitmachen, oder? Und wollen halt die Brühe können zeigen, auch wenn sie dann vielleicht 3 Tage später sind als der MKBHD, der wahrscheinlich nächstes Mittwoch rauskommt mit seinem Test von dieser Brühe. Das kann ich schon noch nachvollziehen, oder?
Ja. Also,
die Leute, die es schauen wollen, der wäre da. Oder?
Es gibt dann schon. Und eben, ich meine, je nachdem, wie viel Views du auf so einem Video hast, kostet dann die ganze Reise unter dem Strich
Easy.
Oder das refinanzierst du problemlos, dann, wenn du jetzt absolut, wirklich eine gewisse Reichweite hast. Oder? Und eben, ich finde es ja auch gut, dass es das ein bisschen gibt. Oder? Ich sage einfach, es ist halt immer so ein bisschen auch. Aber das wird auch Algorithmus und Bubble-Dings ein bisschen sein. Oder in gewissen Momenten, wo ich einfach finde, so, ja, jetzt habe ich einfach irgendwie 12 Videos Samsung Galaxy S, komm, lönt mich klar, in Frieden, wirklich.
Das ist gut, 100
ja, 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 oder genau. Ich schaue mir ein Video und jeder hinterletzte Vollpfosten muss auch noch sein Review machen, wo ich auch finde, so, ja, das ist jetzt halt nun mal so, dass so funktioniert die Welt und Zeug und so. Aber es ist ja, ja dann gut, einfach.
Ich verstehe das auch. Ich meine, ich mache auch Reviews, selbst wenn ich nicht der Erste bin, weil ich einfach finde, hey, ich will ein Review machen, weil ich weiss, es gibt genug Leute, die interessieren sich, was ja, konkret der Flick darüber sagt, oder? Auch wenn es schon 200 andere davon gibt, klar.
Don't get me wrong, oder? Ich meine, weißt du, es gibt ja dann auch Leute, wo ich sage, hey, weißt du was, auf das Review, dem vertraue ich jetzt
genau,
zum Beispiel mehr.
Genau, das wollte ich schauen, ich schon ganz viel geschaut
habe. Oder zum Beispiel ist halt einfach dort, dass ich dann halt sage, weil jeder fokussiert sich halt in seinen Reviews auf gewisse Sachen, wo ich auch muss sagen, hey, look, der eine nimmt jetzt, oder ich meine, jetzt, wenn jetzt Alexi Bexi als Beispiel ein grosser deutscher YouTuber nimmst, oder? Mhm. Dort ist immer noch ein bisschen Zeug und Klamauker und um und weiss ich was.
Ja, das ist cool,
super
Videos
und
so, anders, oder?
Der macht es anders und das ist cool, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, look, ich will jetzt wirklich so ein bisschen trockene Tech-Specs haben, dann schaue ja, ich vielleicht irgendeinen anderen, oder?
Ja, absolut. Das ist genau der Punkt, oder?
Also ich finde es spannend. Also, du hast dir keine bestellt, das ist noch die Frage. Ja,
aber ja, jetzt sage ich dir sagen, jetzt weiss ich natürlich noch wissen, oder? Hast du bestellt? Nein, ich habe es natürlich nicht bestellt. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich gebe gerne zu, öffentlich, also in meinem anderen Podcast schon gemacht, ich bin unter Umständen bereit, 3'500 oder sogar 4'000 Stutz dafür auszugeben. Weil es fasziniert mich, weil dort relativ von Anfang an dabei sein. Sage ich ganz klar. Oder? Aber wenn ich so viel Geld ausgebe, wenn ich mehr Geld ausgebe als für mein wirklich krass geile MacBook Pro, dann muss das sein. Swiss made, Swiss quality, Swiss guarantee und einfach alles. Der will die Experience, die gehe ich in den Store, lasse mir die Augen laser, whatever. Der will, dass es einfach passt. Und die gehe ich sicher nicht in die USA und mache irgendwie so einen Parallelimport, der so halb gut funktioniert. Oder?
Ja, 100%.
Also never ever. Wenn es dann zu uns kommt, dann, ja, dann reden wir dann wieder zusammen.
Sagen wir es mal so. Ich habe es auch nicht bestellt. Also, falls du das auch noch wissen willst. Also, ich sehe halt für mich einfach noch keinen Use Case. Und bei so einer ganz neuen, sage ich mal, Produktkategorie ist es vielleicht so, dass man den Use Case erst muss entdecken mal noch.
Das kann sein.
Und ich weiss, wir werden uns wahrscheinlich zusammen im Apple Store treffen und das Ding zusammen anschauen.
Können wir echt ein kleines TikTok drin machen?
Ja, können wir wirklich dann so ein kleines Happening machen. Also eben, ich will es wirklich mal erleben, ob ich dann wirklich bereit bin, 3'500 Franken auszugeben oder 4'000 Stutz.
Ja,
ich sage, in dem Moment, was für mich wirklich einen Use Case gibt, dass ich sage, okay, das ist so geil, dann kann ich sagen, okay, aber wenn ich nur finde, ja, es ist ein bisschen cool, das lange bei mir dann schon.
Ja, nein, für das ist es teuer. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also da muss man ganz fair sein.
Wir schleimen uns jetzt einfach bei Apple so ein, dass wir ein Testgerät bekommen. Aber ich glaube auch dort, dass wir. Ja, also in 2026 rechne ich mal mit einem Testgerät.
Das wollen wir definitiv, das wäre natürlich schön. Wir schauen, wir werden darüber berichten, vor allem, wenn es zu uns kommt, wo es auch für euch da draussen, das hört, ja, der vielleicht relevant wird. Jetzt ist es mir ehrlich zwar spannend für Apple, Geeks und Freaks, aber es ist halt einfach noch nicht relevant, weil eben die allermeisten könnten nicht einmal, wenn sie wollen. Und die wollen, die haben es schwierig. Das haben wir jetzt gerade diskutiert. Von dem her, mein Rat, wenn ihr jetzt nicht wirklich ein mega gutes YouTube am Laufen habt, Business, wo das vielleicht funktioniert
und
refinanziert. Lass es sein,
wartet ab.
Das Ding kommt schon in die Schweiz. Es geht ja offensichtlich, leitet das Gerücht nach, auch nicht mehr so lange. Also mal noch ein bisschen warten.
Ja, und zuerst vor allem mal ein bisschen schauen, oder? Weil die jetzt
damit das alles mal ausprobieren.
Ja, genau, die sollen jetzt mal all die Fehler machen und dann können wir noch davon profitieren. So machen wir es. Danke vielmals, Jean-Claude. Lieber Gruß auf Bern. Wir hören uns wieder nächste Woche. Damit schliessen wir
Pod
280. Dankeschön. Salut, salut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.